Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Montag, der 15. März 2021 und das sind heute unsere Themen. Heraeus baut seine Open Innovation in China aus, FBI ermittelt rund um den Verkada-Hack, ein Investor verklagt Elon Musk wegen seiner erratischen Tweets. Auf deutsche Online-Casinos könnte in Kürze eine Klagewelle zurollen. Und bei Facebook arbeiten inzwischen rund 10.000 Mitarbeiter an den Themen VR und AR. Ja, außerdem begrüßen wir heute bei uns im Podcast Andrea Fernandez. Sie ist die Gründerin und Managing Director von der Alice App. Das habt ihr vielleicht letzte Woche mitbekommen. Das ist also ein Finanzprodukt, das sich speziell an Frauen richtet. Und da sind nicht nur Cavalry Ventures eingestiegen und Berlin Ventures, sondern auch Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer und ganz viele andere tolle Frauen, die dieses Projekt eben unterstützen möchten. Und was es damit auf sich hat, das habe ich mit Andrea im Podcast besprochen. Außerdem ist heute bei uns wieder zu Gast Enrico Melles von Project A. Er ist unser Experte für die Themen Investment und Exits. Das kommt dann gleich nach den Nachrichten und die kommen jetzt mit Frank Philipp. Und vorher aber nochmal ganz kurz unser Verbraucherhinweis.
Werbung.
Wie können wir einen Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort? Eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee? Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Foodtech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka-Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foodtechcampus.com/open-innovation-call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foodtech Campus.
Startup Insider Daily Nachrichten.
Heraeus baut Open Innovation in China aus. Der Technologiekonzern Heraeus erweitert seinen Open Innovation Ansatz in China. Dies soll durch den Ausbau von Startup-Kooperationen gelingen, die Heraeus in Kooperation mit dem in Shanghai ansässigen Risikokapitalgeber CM Venture Capital forcieren möchte. Dabei soll gezielt nach Partnerschaften mit chinesischen Startups sowie nach möglichen zukünftigen Investitionsfeldern gesucht werden. Hören wir hierzu ein Statement zum Thema von Dr. André Kobelt, Mitglied der Geschäftsführung der Heraeus Holding und verantwortlich für das Thema Innovation innerhalb des Konzerns.
Wir bei Heraeus sind davon überzeugt, dass Innovationen nicht nur im eigenen Dunstkreis entstehen, sondern insbesondere auch durch Zusammenarbeit mit externen Partnern. China ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. In China wandelt sich momentan sehr viel und das Land wird immer mehr zum Schrittmacher bei Innovationen. Seit Jahren arbeiten wir daran, branchenübergreifende Partnerschaften zu etablieren. Um diesen Ansatz noch weiterzuführen, wollen wir auch unser Startup-Engagement in China ausbauen. Wir suchen konkret nach Startup-Partnerschaften sowie auch potenzielle zukünftige Investments. Wir haben uns entschieden, dafür mit dem lokalen Risikokapitalgeber CM Venture Capital zusammenzuarbeiten. CM Venture Capital hat bereits über 3000 chinesische Startups im Hardtech-Bereich bewertet und verfügt über tiefe Technologieexpertise. Auch in Bezug auf unsere strategischen Schwerpunkte passen Heraeus und CM Venture Capital sehr gut zusammen.
Der Hanauer Technologiekonzern Heraeus beschäftigt rund 14.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 40 Ländern und erzielte im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 22,4 Milliarden Euro. FBI ermittelt rund um Verkada-Hack. Nach dem aufsehenerregenden Hack von rund 150.000 Überwachungskameras des US-Startups Verkada hat sich das Unternehmen an das FBI gewandt. Neben der US-Bundespolizei arbeite man auch mit einer IT-Sicherheitsfirma zusammen, um die Ursachen der erfolgreichen Attacke aufzuklären, so das Startup. Laut Verkada verschafften sich die Hacker über einen Administrator-Account Zugriff auf die Server und hatten scheinbar vom 7. bis zum 9. März umfassenden Zugriff auf das System. Die Hacker gaben ihrerseits an, die öffentlich zugänglichen Zugangsdaten für den Administrator-Account im Internet gefunden zu haben. Dazu Tilly Cotman, einer der beteiligten Hacktivisten.
It's just so easy.
Cotman says the so-called hacktivists got a hold of a username and password, granting them access to Verkada's clients for about 40 hours starting Sunday.
Which allowed us to switch to whichever customer we wanted to watch, view all their cameras and directly access their camera systems and potentially run our own code on them or whatever.
Laut Recherchen des Finanzdienstes Bloomberg haben rund 100 Verkada-Beschäftigte eine Berechtigung zum Zugriff auf Kameras bei den Kunden. Deutsche Online-Casinos könnten vor einer Klagewelle stehen. Laut einem Urteil des Landgerichtes Gießen muss der ehemalige Betreiber der Seite casinoclub.com einem Spieler seinen Verlust in Höhe von 12.000 Euro zurückerstatten. Der spielsüchtige Nutzer hatte das Geld beim virtuellen Roulette verspielt. Online-Casinos bewegen sich in Deutschland in einer Grauzone, da Online-Glücksspiel zwar offiziell noch nicht erlaubt ist, aber seit Mitte Oktober 2020 geduldet wird. In seinem Urteil vom 25. Februar 2021 hat das Landgericht Gießen das Angebot als illegal eingestuft, weil das Casino keine deutsche Lizenz besessen hat. Dadurch sei der Vertrag zwischen dem Anbieter und seinem Nutzer nichtig. Infolge des Urteils könnte auf die Online-Casinos eine Klagewelle zurollen. Allerdings ist die Entscheidung des Landgerichtes Gießen bisher nicht rechtskräftig bzw. eine Berufung ist noch möglich. GitLab und Python verabschieden sich von rassistischen Benennungen. Nach GitHub und SAP haben nun auch die Versionsverwaltungsplattform GitLab und das Python Core Team bekannt gegeben, rassistisch anmutende Begriffe aus ihrem Vokabular entfernen zu wollen. Bis vor kurzem war der Begriff Master in vielen Softwareprojekten und bei Netzwerken stark verbreitet. Wie GitLab nun bekannt gab, ist mit dieser Bezeichnung ab Version 14 Schluss. Ausmaß des Großbrandes im Straßburger Rechenzentrum wird langsam erkennbar. Erst sehr langsam wird das Ausmaß des Großbrandes des Rechenzentrums in Straßburg deutlich. Am vergangenen Mittwoch war ein 5 Etagen hohes Rechenzentrum mit Platz für 12.000 Server vollkommen niedergebrannt. Ein weiterer Bau wurde zur Hälfte zerstört. Der Standort gehört zu Europas größtem Cloud-Anbieter OVH, der mit mehr als 260.000 Servern in mehr als 20 Rechenzentren europäischer Marktführer im Hosting-Bereich ist. In dem Gebäude befand sich auch die sensible Hosted Private Cloud, in der die Daten großer Unternehmen lagern. Es ist davon auszugehen, dass erhebliche Datenmengen für immer verschwunden sind. Insgesamt 3,6 Millionen Websites gingen offline, darunter staatliche Portale, Banken, Newskanäle und die Regierungsseite data.gov.fr. Mehrere hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist weiterhin ungeklärt. Netflix geht gegen Doppelnutzer vor. Es dürfte nicht verwundern, dass zahlreiche Nutzer ihre Netflix-Accounts mit Freunden und Verwandten außerhalb des eigenen Haushaltes teilen. Da dem Streaming-Anbieter dadurch möglicherweise große Einnahmeausfälle entstehen, testet Netflix derzeit stichprobenartig Diversifizierung von Nutzern. Möglicherweise ein Vorbote für eine groß angelegte Autorisierungswelle, um mehr Nutzer zu zahlenden Kunden zu machen.
I use my tweets to express myself. Some people use their hair. I use Twitter.
Elon Musk wegen erratischer Tweets verklagt. Der für seine zahlreichen provokanten Tweets bekannte Tesla-CEO Elon Musk muss sich möglicherweise vor Gericht verantworten. Ein Investor sieht in den Tweets ein Risiko für milliardenschwere Kursverluste. Der Investor spricht in der 105 Seiten umfassenden Klageschrift von, Zitat, erratischen Twitter-Nachrichten und prognostiziert, dass weitere ungezügelte Tweets von Musk heftige Konsequenzen für die künftigen Finanzierungsmöglichkeiten von Tesla haben könnten. Tatsächlich sind beispielsweise im Mai 2020 Teslas Aktien im Zuge einer Reihe sonderbarer Tweets an einem einzelnen Handelstag um mehr als 10% gefallen. Andererseits haben die Aktien Teslas im vergangenen Jahr in Summe rund 700% zugelegt, was Tesla zu dem mit weitem Abstand wertvollsten Autobauer weltweit macht.
Twitter is a war zone. If somebody is gonna jump in the war zone, it's like, okay, you're in the arena. Let's go.
Max Schrems vs. Facebook. Berufung am obersten Gerichtshof. Der bereits 6 Jahre währende Prozess zwischen Max Schrems und Facebook geht in die nächste Runde. Der Datenschutzaktivist zielt darauf ab, österreichische OGH die von ihm aufgeworfenen Fragen rund um die Datenverarbeitung durch Facebook an den Europäischen Gerichtshof weiterzuleiten. Facebook hatte nach Inkrafttreten der DSGVO seine Geschäftsbedingungen geändert und einen einseitigen Vertrag zur Nutzung der Daten eingeführt, statt wie in der DSGVO vorgesehen, die Nutzer um die Einwilligung der Datenverarbeitung zu bitten. In den Augen Schrems ist dies nicht mit dem Europäischen Datenschutzausschuss vereinbar. Schrems ist vor dem EuGH kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren hatte er zum einen Safe Harbor und beim zweiten Anlauf das Privacy Shield gekippt, also 2 Datenabkommen zum Austausch der Daten zwischen der EU und den USA. 10.000 Facebook-Mitarbeiter arbeiten an VR und AR. Wenn es nach Facebook geht, werden Augmented Reality und Virtual Reality das nächste große Thema. Inzwischen beschäftigt der Konzern rund 10.000 Mitarbeiter in der Reality Labs Division und damit rund 1/5 aller Mitarbeiter weltweit. Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat angekündigt, perspektivisch die Hälfte der Mitarbeiter auf das Thema anzusetzen. Facebook betreibt zum einen die rechnerunabhängige VR-Brille Oculus Quest, zum anderen arbeitet das Unternehmen aber auch an einer reinen AR-Brille im Stil einer Ray-Ban. Und soweit die Startup Insider Nachrichten vom 15. März. Und jetzt weiter mit Jan Thomas.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A.
Ja, wir machen direkt weiter mit unserem Investment-Check. Bei uns ist Enrico Melles von Project A. Enrico, toll, dass du wieder da bist. Hallo.
Hi Jan. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Letztes Mal war schon sehr cool und ich freue mich auf die heutige Folge auch sehr.
Toll. Du, und du hast auch wieder was Spannendes mitgebracht. Also eigentlich 2 Themen, wobei wir haben jetzt gerade schon kurz gesagt, den Schwerpunkt setzen wir bei Habit, ja?
Ja, genau, richtig. Habit ist ja eine Co-Living-Company aus Berlin und die haben gerade Quarters übernommen, einen anderen Co-Living-Anbieter. Und da ich bei Project A auch viel Zeit auf dem Thema Real Estate bzw. PropTech oder wie man auch immer das labeln möchte, verbringe, finde ich das insofern spannend, als dass das so ein bisschen unsere Hypothesen und meine Überlegungen und auch meine Diskussionen mit Gründern in dem Space eigentlich ganz gut widerspiegelt. Die Übernahme von Habit, die hießen früher mal Projects XYZ, ist eine Company gegründet von Luca Bovone, heißt der CEO, die sind ein Co-Living-Anbieter und es erscheint mir total logisch, dass die jetzt Quarters übernehmen. Warum? Ich habe mir damals, als die zum ersten Mal sozusagen in unserer Rundengröße unterwegs waren, also Seed, Series A, habe ich mit denen gesprochen. Ich habe genauso auch mit anderen grandiosen Teams gesprochen, also Homefully oder LifeX, da gibt es relativ viele. Und die haben auch alle extremes Wachstum hingelegt und damals war Co-Living so der sozusagen das heißeste Thema irgendwie am Block sozusagen, weil auch damals WeWork die Co-Working-Themen so angetrieben hat. Also damals war das, diese ganze Sharing-Economy und Real Estate ging damals total durch die Decke. Wir haben uns das also angeschaut und haben dann nach langem reiflichen Überlegen für uns den Schluss getroffen. Das sehen andere VCs wirklich diametral anders. Also spreche ich jetzt wirklich nur für Project A und meine Meinung. Aber wir haben dann entschieden, das ist eigentlich kein klassischer VC-Case. Ne? Und die Frage ist ein bisschen, warum? Das Modell funktioniert ja so, du gehst davon aus, dass der Demand nach Wohnungen in Großstädten zumindest den Supply deutlich übersteigt. Also mehr Young Professionals suchen irgendwie nach flexiblen Wohnungslösungen, idealerweise möbliert, weil viele ja irgendwie schnell wechselnde Jobs und Projekte haben, an denen sie arbeiten. Und dementsprechend musst du dafür ein Modell finden, dass das abdeckt. Und was ein Co-Living-Anbieter dann vereinfacht dargestellt macht, ist, der nimmt eine Wohnung, also der sucht sich eine Wohnung, der identifiziert die, der mietet die an, der möbliert die und dann vermietet er die weiter, bewirtschaftet sie praktisch und sorgt dann unter Umständen, je nach Modell, auch für die Reinigung, die Instandhaltung, Vermarktung und so weiter. Der Knackpunkt bei dem Modell ist das Sourcing dieser Assets. Also sozusagen, dass da Einzelwohnungen gesucht werden und dann eben umgewandelt werden, das skaliert nicht so einfach, weil das eben natürlich sehr kleinteilige Arbeit ist. Und es gibt eben das Modell, große Immobilien mit vielen Zimmern zu finden, also praktisch eigentlich wie ein Hotelgeschäft. Ne? Und wir haben uns dann gefragt, wie wird so eine Company eigentlich sehr schnell sehr groß? Das ist ja unser Ziel als VC. Wir wollen Companies finden, die das sehr, sehr schnell schaffen können. Und im Hotelmarkt hat man das ganz gut gesehen. Gibt es auch grandiose Unternehmer, die da gerade tolle Companies bauen. Also die Stayery von Hannibal Schütte, Cozy von Christian Geiser, Limehome, die gehen ja sozusagen eher auf den Short-Stay-Market. Und erschließen mit Immobilienentwicklern oft in der Zusammenarbeit größere Gebäude und haben dann sozusagen dort auch deutlich mehr Zimmer. Ne? Das ist näher am Hotelmarkt und da ist der Erfolg des Geschäfts natürlich davon abhängig, dass man an gute Deals einfach auch rankommt. Die laufen natürlich jetzt nicht irgendwie über ImmoScout, sondern die sind meistens eher off-market und schon weg, bevor die Immobilie überhaupt mal richtig entwickelt wurde. Und wenn man das kann, dann ist das ein super, super starkes Business, aber meines Erachtens eher ein Real Estate-ähnlicher Case als ein VC-Case. Hannibal, mit dem ich mich auch viel dazu austausche, der CEO von Stayery, der hat auch deswegen, genau deswegen, gar nicht klassisches Venture Capital einsammeln wollen. Christian Geiser im Gegenteil hat das natürlich gemacht. Und bei der Skalierung geht es dann darum, eben ein funktionsfähiges, replizierbares Modell zu finden. Und ich glaube, weil das eben sehr, sehr schwierig ist und man das eben so Stadt für Stadt ausrollen muss, hat sich Luca von Habit eben natürlich das Ziel gesetzt, einfach zu sagen, okay, es gibt einen klareren Weg, nämlich das ist praktisch ein Roll-up, ne? Der kauft andere Player in dem Segment ein und steigert so sozusagen sein Angebot auf seiner Mietplattform. Und das macht total Sinn, weil der Markt ist enorm fragmentiert. Es gibt 190 Player, also allein in Europa, die wir alle identifiziert haben. Und daher macht das schon Sinn.
Aber hast du gerade gesagt 190 Player?
Ja, also das sind zumindest nur die wir identifizieren konnten, als wir mal losgegoogelt haben. Viele natürlich von denen klein, aber das ist eben das Schlachtfeld, auf das du dich da begibst, wenn du als Wohnungssuchender mal googelst, möblierte Wohnung, ja, Berlin oder Paris oder so weiter.
Und die Assets zu finden, also ich verstehe es gerade richtig, aus deiner Sicht ist das das größte Hemmnis vielleicht oder das größte Bottleneck beim Skalieren. Wie findet man die? Also jetzt hast du hier gesagt, verstehe ich auch total, die kaufen quasi Kontingente dazu, aber wäre das eigentlich, dass man nah am Immobilienentwickler eigentlich dran sein muss, ja?
Ja, genau. Also so machen das ja das Team von Stayery, so macht das Christian Geiser bei Cozy auch. Man identifiziert halt eben Assets, die umgewandelt werden könnten oder freistehen oder gerade zum Verkauf stehen, mit 20, 30, vielleicht auch 150 Zimmern oder mehr. Aber das ist eben das, was zum Beispiel ein Motel One eben auch machen würde, wenn die eine Fläche suchen.
Und wie ist es denn eigentlich? Also ich habe hier jetzt, das habe ich beim Christian Geiser schon gedacht, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Börse. Die ignorieren doch eigentlich alle gerade die Corona-Zeit. Also das heißt, geht man jetzt davon aus, dass es irgendwie relativ bald vorbei oder also kannst du diese Bewertung und dieses Investment hier gerade nachvollziehen?
Ich kann das Investment auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich denke...
Also auch vom Timing her meine ich, ne?
Ja, zu einem Extent würde ich mal annehmen, dass wahrscheinlich auch irgendwie das dazu geführt hat, dass das, dass die Übernahme jetzt in dem Fall von Habit vielleicht auch einfach erschwinglich war. Also sprich, dass vielleicht bei Quarters einfach freie Bestände da waren, dass sie nicht ihre Zimmer voll bekommen konnten und deswegen einfach auch irgendwie einen attraktiveren Kaufpreis aufrufen konnten, also oder zumindest Habit, dass die attraktiver einkaufen konnten. Ich habe auch in den, ein bisschen Research gemacht und gesehen, dass es Quarters jetzt auch in der Vergangenheit gar nicht so gut ging über die gesamte Zeit. Das würde also erklären, warum man hier sozusagen halbwegs günstig oder vergleichsweise günstig zu früher, wo eben hohe Auslastung bestand, so eine Übernahme tätigen kann. Natürlich in der Hoffnung, dass es hoffentlich bald wieder losgeht.
Was sind denn so die Margen, die in diesem Geschäft schlummern?
Das ist eben so ein bisschen das Problem, was wir auch gesehen haben. Du betreibst natürlich ein Arbitragegeschäft auf die Miete. Du zahlst an den Vermieter eine Miete und hoffst, dass du durch die Möblierung, die Bewirtschaftung und so weiter diese Assets besser ausnutzen kannst und eben auch mehr von einem Mieter dann verlangen kannst. Was die Margen am Ende sind, will ich jetzt nicht so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, das liegt jetzt wahrscheinlich bei den Gründern. Da musst du vielleicht mal irgendwie den Christian Geiser für die Short-Time-Rents oder den Luca Bewohne für Long-Term mal interviewen. Aber am Ende des Tages so wahnsinnig wie Software-Margen können die natürlich nicht sein. Liegt daran, dass du halt nicht viel Hebel auf der Kostenseite hast und auch nicht viel Hebel auf der Umsatzseite hast am Ende des Tages. Ne? Du kannst Putzkräfte skalieren und so weiter, das kannst du nur zu einem gewissen Grad. Das kannst du, je mehr Zimmer du auf einer Fläche hast, natürlich besser, jetzt beim Beispiel COSI, als wenn du dezentral verteilte Wohnungen hast, wie jetzt zum Beispiel anfangs bei vielen Co-Living-Modellen das Modell eben war. Auf der Renovierung auch nicht so sehr. Du hast auch steigende Customer Acquisition Costs, ne? Irgendwie grundsätzlich in einem Markt, der 190 Player hat, musst du davon ausgehen, dass du da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dran tun kannst, weil jetzt deine Brand vielleicht auch nicht so viel bringt, je nachdem, weil es ja ein City-by-City-Spiel ist. Auf der Umsatzseite kannst du jetzt auch nicht endlos immer den Preis anziehen. Ne? Hat man jetzt auch in Berlin gesehen, da wurde ja auch hart vorgegangen gegen so einige Co-Living-Anbieter. Kannst jetzt also nicht einfach horrend zu viel verlangen für ein möbliertes Zimmer, sonst kriegst du theoretisch auch regulatorische Probleme. Das heißt, da ist jetzt natürlich jetzt nicht maßlos Raum für grandiose Margen.
Und man hat jetzt das Gefühl, es konsolidiert sich schon ein bisschen, ne? Der Markt ist irgendwie auf Konsolidierungskurs.
Genau, also Habit bzw. Luca machen das ja anscheinend sehr, sehr erfolgreich. Also jetzt haben die irgendwie Go Living übernommen, das sei ein Picos-Investment, eine andere Company namens Room und jetzt eben Quarters. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da natürlich, dass du dir da einen super Case baust, weil du schaufelst immer weiter sozusagen Supply, der ja höchstwahrscheinlich zu vermieten ist auf die Plattform einer Brand. Und schaffst dann natürlich schon zu einem gewissen Effekt, Netzwerkeffekte, zumindest mal um die Brand herum.
Du, jetzt mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt eigentlich noch ein zweites sehr großes Thema. Jetzt versuche ich gerade mir zu überlegen, ob wir das irgendwie zumindest in der Zusammenfassung noch bringen können. Enrico, meinst du, das ist möglich?
Ja, das können wir hinkriegen.
Okay,
ja.
Cool.
Ich denke schon.
Dann leg mal los.
Genau. Wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge schon über Bessemer gesprochen, die jetzt nochmal einen neuen Fonds aufgelegt haben und nochmal deutlich gemacht haben, dass sie auch mehr Interesse an Europa haben. Jetzt kam von Bessemer gerade auch der Cloud Report, den sie mit großer Regelmäßigkeit veröffentlichen. Und der war dieses Mal sehr, 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 sehr spannend, weil die dann interessante Beobachtungen getroffen haben darüber, warum die Bewertungen von vielen publicly traded Cloud Companies, wie sie das jetzt nennen, so hoch sind. Und ob das eben gerechtfertigt ist oder nicht.
Und was irgendwie spannend war, also der Report ist öffentlich einsehbar auf der Seite bvp.com, da findet man den, also von Bessemer Venture Partners. 70 Seiten, also für mich war der sehr abstrakt, muss ich sagen, aber eine These, die zum Beispiel hängen geblieben ist bei mir, sowohl bei Microsoft mit dem Satya Nadella, wird er glaube ich ausgesprochen, als auch jetzt eben bei Amazon, ist jeweils der Cloud-Chef irgendwie an die Spitze des Unternehmens gehievt worden. Das fand ich irgendwie bemerkenswert, ne?
Genau, das wird in dem Report gut beschrieben und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass das Verständnis und die Wichtigkeit der Dynamik um das ganze Thema Cloud halt einfach zunehmend wichtig sind und zunehmend auch Werttreiber sind von diesen Geschäften.
Und wenn wir über Cloud sprechen, vielleicht nochmal kurz als Abgrenzung, was genau bedeutet Cloud?
Ja, genau, das ist eigentlich auch was, worüber ich gestolpert bin in dem Report. Eigentlich bedeutet das hier nur Software-Companies, die eben auf die Technologie der Cloud aufsetzen. ne, mehr als jetzt, also da geht es jetzt nicht so sehr um das AWS, also das Amazon Web Services Geschäft selber. Das ist eben eher die Infrastruktur, auf der diese Businesses, von denen da gesprochen wird, jetzt beispielsweise mal Twilio, Shopify, Salesforce, auf die setzt das eben auf.
Das heißt, was würdest du sagen, also ich meine, dieser Report, der erscheint ja, glaube ich, also jährlich, ne, wenn ich es richtig weiß, und wer sollte sich den, welche Gründer sollten sich den vielleicht angucken?
Ich glaube, grundsätzlich ist der sehr, sehr interessant für jeden Gründer, dessen, jetzt mal als Beispiel, eben nicht jemand wie Habit, kein Co-Living-Anbieter, sondern eben jeden Gründer, dessen Company eben auf Cloud-Technologie aufsattelt. Das kann ja schon sehr, sehr breit sein, ne? Also da gibt es jetzt Das kann jetzt eine SaaS-Software sein für den Construction-Bereich. Procore wird hier als schönes Beispiel genannt, die ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Company sind oder Companies aus dem Education-Bereich oder eben auch Data- und Machine-Learning-Infrastruktur-Companies. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Also ich glaube eigentlich für jeden ist dieser Report interessant, der sich in dem Bereich bewegt, aus verschiedenen Gründen. In erster Linie einfach, die Nachfrage nach diesen Geschäften ist sehr, 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 sehr groß, sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Investorenseite. Und das treibt enorm Bewertungen, das treibt natürlich enorm, wie schnell man mit diesen Companies wachsen kann, das treibt auch enorm, wie gut man damit Geld raisen kann. Und ich glaube, das richtig zu verstehen und was da die Erfolgstreiber sind, ist für Gründer aus fast jeden Softwaregründer heutzutage, würde ich sagen, relevantes Insight.
Super. Also essentielles Basiswissen für ein Gespräch mit euch. Und das vielleicht dann als letzte Frage nochmal zu euch. Wer soll sich denn bei euch melden? Vielleicht kannst du nochmal 2, 3 Sätze zu Project A sagen.
Genau, also wir sind bei Project A ja fokussiert auf alles, was Early Stage ist. Also wir schreiben Tickets üblicherweise so zwischen 1 bis 7 Millionen Euro, also frühphasig von Pre-Seed bis Series A. Und wir machen das eben als sektoragnostischer Fonds. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel Real Estate an oder Construction-Themen oder eben B2B-Marketplaces. Aber mein Kollege Leopold Lehrach zum Beispiel schaut sich eben auch so Data-Infrastructure-Themen sehr, sehr viel an. Wir sind also ziemlich offen für alles auf dieser Stage, deswegen freuen wir uns da besonders. Aber gerade auch Gründer mit deutlich technischeren Themen können sich auch gerne bei uns melden. Besonders Leo hat da ziemlich tolle Hypothesen über diese Märkte aufgebaut und freut sich da, neue Gründer kennenzulernen.
Super. Ihr habt auch einen tollen eigenen Podcast, muss ich sagen. Der ist auch sehr empfehlenswert. Der ist vermittelt sehr viel Fachwissen, finde ich. Ne? Muss man also vielleicht an der Stelle nochmal kurz erwähnen.
Danke dir. Das freut uns natürlich sehr, dass das von jemandem wie dir kommt, dass der dir gefällt. Wir haben natürlich als Project A, als einer der wenigen VCs weltweit, ein tolles operatives Team von Experten, die wir eben operativ anbieten können, von Leuten im Software Engineering, Data Engineering bis hin zu PR und Brand Communications. Und deren Wissen können wir halt natürlich schön im Podcast verpacken und nicht nur unseren eigenen Gründern sozusagen anbieten, sondern eben auch der Allgemeinheit etwas davon abgeben.
Super. Ja, ich hatte auch den Rainer Beraker hier in meinem Podcast. Es war auch ein super Gespräch. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn man sich bei euch melden will. Wie ist denn das eigentlich? Es gilt ja generell dieser Spruch, dass man über ein Intro kommen soll. Ist das auch bei euch richtig oder kann man euch einfach auf LinkedIn anschreiben?
Also uns kann man auf jeden Fall auf LinkedIn anschreiben. Ich denke, weiterhin gilt das. Die warme Intro beschleunigt einfach den Prozess, aber wir schauen uns natürlich alles an, was uns irgendwie erreicht. Auf welchem Weg auch immer. Es gibt auch ein Kontaktformular auf der Website.
Ja, nur, also ich frage halt, man möchte ja irgendwie als Gründer auch nicht unter, ich weiß nicht, 1000, 2000 Businessplänen irgendwie auf irgendeinem Stab landen. Deswegen frage ich gerade, was so der beste Weg, einfach jetzt mal als genereller Tipp vielleicht an Gründer. Wahrscheinlich doch immer das Intro, ne?
Genau, der beste Weg ist immer das Intro, am besten eins, was direkt an das Investment-Team dann weitergetragen wird oder an einen unserer Partner. Am besten von jemandem, den wir natürlich auch irgendwie gut kennen und dessen Meinung wir schätzen. Es ist aber auch nicht so schwer, uns alle zu erreichen. Ich glaube, wir laufen ja viel, wie das VCs so oft machen, eben in der Öffentlichkeit rum, machen unsere Clubhouse-Talks und schreiben unsere Medium-Artikel. Also wir sind schon sehr gut erreichbar und auch, ich glaube, wenn man uns dann direkt anschreibt, ist die Flut an Nachrichten nicht so groß, als dass man da nicht durchkommen könnte als Gründer.
Alles klar. Du, Enrico, dann vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger gesprochen, aber ich finde, es war es wert auf jeden Fall. Waren sehr spannende Themen und ich sag mal vielen Dank bis hierher und bis in 2 Wochen, ja?
Ja, danke, Jan. Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und dann bis in 2 Wochen.
Startup Insider Daily Podcast Empfehlung.
Ja, das war also Enrico Melles von Project A. Und bevor wir jetzt gleich zu Andrea Fernandez von der Alice-App kommen, möchte ich gerne nochmal zwei kurze Hinweise in eigener Sache loswerden. Und zwar haben wir zwei tolle Podcast-Folgen gelauncht am Wochenende, also eine am letzten Freitag, und zwar mit Dr. Stefan Groß-Selbeck von BCG Digital Ventures. Und da ging es um das Thema Company Building. Ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich für viele spannend ist. Und es ist wirklich auch ein sehr empfehlenswerter Podcast geworden, sehr facettenreich. Und das Thema Innovation in große Unternehmen zu tragen, ist ja für viele wirklich sehr, sehr relevant. Also von daher, ich habe gedacht, wir hören mal ganz kurz rein in den Podcast.
Aber die Wahrheit ist, wenn du dann mal rumguckst, dass du wirklich dann ein Startup oder eine Company findest, die wirklich passt, die vom Geschäftsmodell passt, die auch, sag mal, von den Typen, von der Chemie her passt, die auch dann wirklich in der Lage ist, ihr Geschäft so anzupassen, dass sie wirklich den Vorteil, den du mitbringst, nutzen kannst. Das ist alles nicht so trivial. Also nicht so selten sind wir dann auch in Situationen, da sehen wir, okay, es gibt da Companies, die könnte man, da könnte man jetzt rein investieren. Aber ehrlich gesagt, es passt dann eben doch nicht.
Ja, das war also Stefan Groß-Selbeck von BCG Digital Ventures. Und außerdem am Wochenende erschienen, und das finde ich fast noch toller irgendwie, denn meine Kollegin Annalena Kümpel, die hat ja den Read Only, also unseren Bücherpodcast, übernommen und hat mit Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin einen wirklich sehr spannenden Gesprächspartner gehabt. Und wenn ihr das Katapult-Magazin nicht kennt, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist also ein populärwissenschaftliches Magazin, was im Prinzip Infografiken und Landkarten und so weiter, also im Prinzip, man kann sagen, eigentlich Informationen visuell transportieren möchte. Das ist eigentlich wahrscheinlich das Richtigste. Und Benjamin Friedrich ist, wie gesagt, der Gründer. Der hat also die lustige Idee gehabt, einfach irgendwas mit dem Namen Katapult zu machen. Es hätte auch eine Punkband sein können, wie er im Podcast erzählt. Und auch da hören wir mal ganz kurz rein.
Das merkt man auch bei ganz vielen Startups heute, dass die irgendwie ähnlich aussehen. Die haben sogar manchmal ähnliche Logos oder sind ähnlich aufgestellt oder lassen ähnliche Sachen professionalisieren und machen immer noch ganz wenig alleine. Damit hatte ich immer ganz viele Probleme, dass das alles so vereinheitlicht ist. Es gibt so ein Schema F für Startups oder für kriselnde Unternehmen. Die werden dann immer so durchgezogen und niemand denkt mehr so richtig alleine. Da werden immer irgendwelche Unternehmensberater oder Firmen sogar geholt und die Lösungen sind immer alle ähnlich. Und dadurch, dass wir das nicht machen und uns da eigentlich gegen wehren und ich ja sogar in drei ganz wichtigen Sachen genau das Gegenteil davon mache, dadurch ist Katapult erst so richtig sichtbar und irgendwie anders geworden. Ne?
Startup Insider Daily Interview.
Und damit machen wir jetzt weiter mit Andrea Fernandez, wie gesagt, Managing Director und Gründerin von der Alice App. Ja, hallo Andrea und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Jan, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Und dir?
Alles gut.
Für euch eine aufregende Zeit gerade, ne?
Genau, ja. Es ist eine super busy Zeit im Moment.
Ja, aber nicht nur busy, ihr habt ja tolle Neuigkeiten verkündet und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Erzähl doch mal, was passiert bei euch gerade?
Ja, bei Alice haben wir gerade unser Pre-Seed Financing Round abgeschlossen und ja, es ist super toll. Wir haben super tolle Investoren dabei, Cavalry als VC und dann eine gute und lange Liste von Frauen Angel Investors, dass wir ja dabei haben können. Und wir sind dafür sehr dankbar und auch sehr glücklich.
Da darfst du ruhig nochmal ein bisschen Name-Dropping machen, weil das war ja wirklich spektakulär. Ich habe zum ersten Mal von euch gehört, als Verena Pauster das im Handelsblatt verkündet hat.
Genau.
Im Podcast dort. Und aber sie ist ja nur eine von vielen, ne?
Genau, Lea ist auch dabei vom, ihr kennt Lea, glaube ich, vom Amorelli. Und dann wir haben auch dabei Kerstin Schiffelbein vom Co-Branded, sie ist super stark in Marketing. Und wir haben auch Berlin Ventures dabei. Christoph und Marek da sind super unterstützen uns super viel und die sind super nett. Und wir haben auch Lara vom Tippelskirch dabei, Emma vom Honeypot, was super ist, weil sie hat eine super tolle Erfahrung als Gründerin und wir sind super stolz auf unsere Liste vom Investoren.
Also wirklich Glückwunsch dazu. Was macht ihr denn genau? Das musst du mir beschreiben, weil ihr richtet euch mit eurem Finanzprodukt ja primär an Frauen, ne?
Ja, genau. Wir sind total an Frauen fokussiert. Unsere Mission ist, das Wohlstandsgefälle auszugleichen von Frauen. Wir wollen Frauen Finanzwissen und Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um Maßnahmen für ihre finanzielle Unabhängigkeit zu ergreifen. Und ja, wir wissen, dass Frauen aufgrund von Pausen in der Karriere, des Pay Gap, Gender Pay Gap und auch der Investitionslücke sparen nicht ausreichend für den Ruhestand. Es gibt Untersuchungen, dass diese Lücken Frauen im Laufe ihres Lebens etwa 1 Million Dollar kosten. Und das kann nicht mehr sein, einfach. Und deswegen bauen wir jetzt alles, diese Lücken zu schließen.
Also Mission verstanden, aber wie macht ihr das konkret?
Ja, wir wollten jetzt ein App aufbauen, eine Financial Plattform aufbauen, wo wir intuitive Savings und Investing Tools Frauen geben, auch viel Content, weil ich glaube, dieser Finanzwissen ist wichtig am Anfang für Frauen, so dass sie verstehen, was sie machen. Und ja, aber wir wollen auch die Möglichkeit, die Frauen geben, das zu tun. Das ist am wichtigsten. Am wichtigsten ist, dass Frauen beginnen, das zu tun. Und die Investitionslücke ist da, weil die haben noch nicht begonnen.
Hol mich doch nochmal ab. Also dieses Problem ist ja, das ist wahrscheinlich ein sehr zeitgeistiges Problem gerade, ne? Das ist ja wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht so schwer gehabt, so Leute wie Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer und so weiter zu überzeugen, oder?
Ich glaube, das ist wirklich eine, ein Vorteil vom die alles jetzt ins Leben zu bringen. Der Moment ist wirklich dieser Fokus an Frauenthemen und auch die Fintech-Space, wie es sich entwickelt hat, war ein großer Teil davon, dass wir diese Female Business Angels und auch unsere Angels überzeugen konnten. Aber auch, wie du weißt, es gibt auch den Team und den Vision von den Startups, wie wir das ins Leben bringen wollen. Und ich glaube, dass da ist auch, das war auch attraktiv, ich denke, weil wir so, Artyom, mein Mitgründer und ich, wir bringen sehr komplementäre Skills am Tisch, glaube ich.
Und wie ist das denn? Also wer kann sich denn bei euch jetzt anmelden? Also welche Zielgruppen adressiert ihr und wo steht ihr denn vielleicht auch gerade?
Ja, wir sind sehr am Anfang, aber wir wollen an Frauen zwischen 25 und 49 ungefähr uns einrichten. Wir sind auch am Anfang zu wissen genau, welche unsere Core Customer Group sind sozusagen. Wir sind im Moment, wir haben uns gerade am Ende Dezember sozusagen begonnen zu gründen und haben uns direkt angefangen, das Funding zu kommen, was du gesagt hast, schon wir hingekriegt haben. Und jetzt bauen wir unser Team auf und denken viel und beginnen die ganze Produktthemen mit dem Minimum Level Product in den Markt zu bringen. Es ist wirklich faszinierend, wie viel Input und Insights von den Frauen sind und wie viel Input wir bekommen damit. Wir machen auch im Moment auch Money Talks, wo wir über Themen wie ETFs und Aktien sprechen. So wir beginnen auch viel Finanzwissen zu Frauen zu bringen. Wir konzentrieren uns auch sehr darauf, unser Marketing-Team aufzubauen im Moment. Wir wollen eine sehr starke Marke schaffen, weil wir wollen laut und deutlich zu allen Frauen da draußen sprechen können.
Ja, also wie gesagt, das ist ein Problem. Ich kann das natürlich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann mir total vorstellen, dass das Problem sehr, sehr wichtig ist. Sucht ihr denn Leute gerade?
Ja, wir suchen Leute. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, bewirbt euch bei uns. Allesab.de ist unsere Website. Da könntet ihr sehen, welche Positionen offen sind. Aber ja, wir suchen Leute in Product, wir suchen Leute in Marketing, auch in der Development-Seite. Wir sind super glücklich mit Leuten, die in unsere Mission glauben, auch zu sprechen.
Fantastisch. Andrea, du dann vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Ich drücke euch die Daumen und wie gesagt nochmal Glückwunsch zu dieser tollen Seed- oder Pre-Seed-Runde. Ganz großartig.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung und die Zeit.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Andrea Fernandez von der Alice App und damit sind wir durch für heute. Schaut euch doch vielleicht die Alice App mal an oder empfehlt es auch weiter. Ihr habt ja gerade mitbekommen, die suchen Leute. Vielleicht passt das ja für irgendjemanden, den ihr kennt. Und ansonsten sage ich vielen Dank für heute fürs Zuhören. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Tag. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Edeka Foodtech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foodtech Campus.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.